Click and Rush, Episode Nummer 6 in der zweiten Staffel. Mein Name ist Ed Uli Hebel.
Mein Name ist Ed Joachim Hebel.
Und es geht direkt weiter, denn es ist wieder einiges los gewesen in den letzten 14 Tagen. Letzte Woche hatten wir ein Special für euch parat. Wer das noch nicht gehört haben sollte, der möge das nachholen. Per Mertesacker war eine Stunde lang zu Gast bei uns und hat sich unseren Fragen gestellt. Das Interview hat inzwischen wirklich große Wellen geschlagen, glaube ich, kann man sagen, in Deutschland, mehrfach zitiert worden, haben wir auch gepostet, Süddeutsche Zeitung, Sportbuzzer, die Morgenpost, glaube ich, hat es übernommen, inzwischen auch in England, allerdings ohne Quellenangabe, bei Mirror gelandet. Wir holen das nach mit der Quellenangabe, so eitel wollen wir dann doch schon sein als Chefpodcaster. Und ich glaube, an dem Punkt ist es ganz sinnvoll, das Ganze nochmal einzustellen. Vielen Dank für das großenteils sehr, sehr positive Feedback, das wir bekommen haben. Es sind auch nochmal einige Patronen mit dazugekommen. Diese Mertesacker-Folge hat, glaube ich, nicht nur uns sehr Spaß gemacht.
Nee, absolut. Ich glaube, es haben viele eigentlich ganz gut gefunden. Auch das ist ein Gespräch gewesen, das du ja so selten hinbekommst, dass jemand so wirklich auskunftsfreudig ist und sich auch Zeit nimmt und wirklich ins Detail geht. Ich glaube, das war eigentlich ganz cool und ganz witzig mit Per Mertesacker. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch, ehrlich gesagt, nur Positives gehört. Deswegen, ich hoffe einfach mal, dass es euch auch gefallen hat. Aber das ist ja nicht das einzige Interview, das wir geführt haben in der letzten Woche. Es gibt ja noch eins. Heute in dieser Folge mit Marcos Silva, den ich sprechen konnte, am Rande bei Sky Sport News AD, als er zu Gast war und ich dort eingeladen worden bin, mit ihm zu sprechen. Also das kommt auch heute auf euch zu. Und das, glaube ich, ist wirklich was ganz Spezielles, weil du kriegst jetzt nicht so die Gelegenheit, mit Premier League Trainern, auch wenn er momentan nicht in Amt und Würden ist, zu sprechen. Dementsprechend, ich glaube, das ist schon etwas Besonderes.
Ja, glaube ich auch. Vielen Dank an die, die das möglich gemacht haben. Ich glaube, die kann man gerne nochmal.
Marc Bernbeck und Maximilian Bielefeld, die mich da einfach angerufen haben und gesagt haben, das wäre doch was für dich. Also vielen, vielen Dank an die beiden Kollegen.
Super Sache. Und wenn alles glatt geht und der Terminplan bei Huddersfield sich nicht verschiebt, dann wird es nächsten Dienstag die zweite Episode mit Christopher Schindler geben. Ich habe schon soweit alles vorbereitet und da geht's dann mit ihm weiter. Und wir haben auch da ja noch so einiges zu besprechen. Von Klassenerhalt über Saisonstart, über Nicht-Transfers und Transfers, die passiert sind und so weiter und so weiter. Ich habe schon gesagt, das war wieder eine bewegte Woche oder bewegte 14 Tage, wollen wir das mal mit aufnehmen und lass uns vielleicht in aller Kürze wirklich dieses Big Picture noch einmal abarbeiten. Die Patrone haben Post bekommen mit einem Podcast, der in einer guten halben Stunde zusammengefasst hat, was die Idee dahinter ist. Falls ihr Patrone werden möchtet und auch diesen Podcast noch im Nachhinein bekommen wollt, dann solltet ihr das natürlich gerne tun. patreon.com/clicknrush. Das ist da die Adresse für euch, oder aber wenn ihr sagt, und das sind ganz viele auch, die sind sogar die meisten inzwischen, die sagen, nee, ich würde es ganz gerne lieber über PayPal lösen, dann ist es natürlich auch überhaupt gar kein Problem. Click and rush, da das and at gmail.com, also click and rush at gmail.com. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, das Big Picture. Es ging um eine, wir sagen jetzt mal, Premier League Reform, die beinhaltet hat, unter anderem die zentralen Punkte, dass der EFL Cup wohl weggehen soll, dass das Community Shield weggehen soll und dass die Premier League von 20 teilnehmenden Clubs auf 18 verringert werden soll. Initiiert ist das Ganze worden von Liverpool und Manchester United plus Chelsea, die Bescheid gewusst haben sollen, der Rest der Big Six nicht, aber das ist natürlich zu deren Gunsten. Warum? Machtkonzentration zugunsten der ganz großen Clubs. Und dafür soll die EFL und die Premier League wieder zusammenrücken. Es gibt ein kleines Auffangpaket von 250 Millionen Pfund. Das war die Idee. Plus dann in Zukunft 25% der Transfergelder gegen mehr Stimmrecht für die Großen. Und vor allen Dingen eine eben Zusammenführung mit der EFL gemeint. Das Ganze ist aber, wie wir das in dieser Patreon-Folge schon gesagt haben, in erster Instanz logischerweise fast schon abgelehnt worden. Und ich glaube, das ist es dann auch schon in aller Kürze, weil es wird einfach weitergehen. Die Diskussion ist jetzt offen. Das ist gut, bis wir ein größeres Bild bekommen werden. Das hat auch Per Mertesacker ja völlig treffend gesagt, wird es aber noch eine Weile dauern. Aber offen ist jetzt alles.
Ja, ich halte es wirklich so, wie Ralf Hasenhüttl es gesagt hat. Ich finde, das trifft es eigentlich auf den Punkt. In Deutschland sagt man, man muss unbedingt irgendwie versuchen, auf die 20 Mannschaften zu kommen. In England wollen die großen Clubs davon weg. Natürlich Warum wohl? Weil ihr Spielplan einfach zu ausgedehnt ist, deswegen wollen sie davon runter. Deutschland versuchen alle auf 20 zu kommen, hier versuchst du auf 18 zu kommen, was totaler Quatsch ist. Und dann natürlich auch, sagt er auch, also warum ist die Premier League die beste Liga der Welt? Warum wollte er in die Premier League? Weil einfach jede Woche ein spannendes Spiel ansteht, weil einfach die Mannschaften auf einem Niveau sind, weil diese Machtkonzentration eben nicht so da ist, wie sie das gerne hätten. Dementsprechend, er findet es so absolut am besten und am wettbewerbsträchtigsten, wenn es so bleiben würde. Und da gehe ich absolut mit. Also ich glaube, dass das genau so das Konstrukt cool ist, wie wir es haben. Man kann sich über den EFL Cup denken, was man will. Mir macht er immer Spaß. Und dementsprechend auch diese, dass 20 Mannschaften da sind, macht mir auch Spaß. Mir gefällt es besser als diese 18 Mannschaften in der Bundesliga. Ich finde, dass im Winter durchgespielt wird, cool. Also alles das, was natürlich wir als Fans oder als Zuschauer, als Experten, wie auch immer, wir haben einfach immer was zu besprechen. Und deswegen, ich glaube, es ist gut so, dass es so ist, wie es jetzt ist.
Also ich will den EFL Cup auch nicht missen und schon gar nicht zugunsten von irgendwelchen Marketingspielen in Asien. Genau. Also ich meine, daher kommt ja der Wind sozusagen. Aber das sage ich auch gerne hier nochmal, das habe ich auch schon getan in diesem Supporters-Podcast, die grundsätzliche Idee, dass man die vier englischen Profiligen wieder zusammenführen sollte, / dass es vielleicht sogar ein Fehler war, das Ganze abzuspalten, die finde ich nicht schlecht. Und ich würde hoffen, dass das weiter verfolgt wird. Und das wird auch ganz sicher verfolgt. Wie gesagt, jetzt, da bin ich auch bei dir, was jetzt so das ging ja jetzt auch alles übers Knie gebrochen, weil es eben geleakt wurde. Aber was jetzt im Moment die aktuellen Vorschläge betrifft, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das war aber auch relativ klar, weil also außerhalb der Top 6, warum sollte ein Premier League Club dafür votieren? Und im Moment ist es ja noch so, das werden wir gleich noch einmal haben. Im Moment hat jedes Premier League Team eine Stimme und die ist gleich viel wert wie die andere, sprich es sind 20 gleichgültige, also nicht gleichgültig, sondern gleichgültige Stimmen und warum hätten die dafür stimmen sollen, dass die Top 6 höheres Stimmrecht bekommen bei Umverteilung von Fernsehgeldern und dergleichen, ist ja klar.
Findest du es gut, dass der Wendler genauso eine Stimme hat wie du und wählen darf in Deutschland?
Ich habe heute nur eine Überschrift gelesen, dass er Teile seiner Aussagen bereut. Aber um ehrlich zu sein, das war immer ein Volltrottel und mich wundert es jetzt auch nicht, dass er sich als Volltrottel entpuppt. Ich halte das aber tatsächlich für sehr opportunistisch.
Aber du bist der Frage ausgewichen. Sollte er die Stimme so groß sein wie deine?
Ja,
so
richtig sein wie deine? Er hat es ja durchschaut. Insofern hätte er dreifache Stimme verdient oder vierfach.
Finde ich auch gut.
Sag mal.
Egal.
Außerdem, auch das nochmal kurz abschließend dazu, ist ja durchaus von mehreren Vereinen, das hat der Marcelo Bielsa auch nochmal ganz, ganz toll zusammengefasst, das Zitat haben wir getwittert, die Premier League hat einen Vorschlag gemacht, um den kleineren Clubs durch die Pandemie zu helfen, das war ein 30 bis 40 Millionen, ich habe verschiedenes gelesen, Angebot allerdings nur für die League One und League Two, das aber abgelehnt worden ist von der EFL, logisch, das nimmst du jetzt nicht an, dann haben die Ruhe, aber auch da, das muss man dann schon sagen, die Premier League profitiert von den Kleinen, also sollten sie da tatsächlich auch helfen. Und das ist ja das, was mit dieser Pyramide gemeint ist. Und deshalb habe ich mich hinreißen lassen zur Aussage, diese sogenannte Pyramide, weil die gibt es in Wahrheit nicht. Aber es wäre gut, wenn es die irgendwann geben würde. Noch ein wenig Business, bevor wir dann sportlich werden. Seit 1. Oktober als Ausgleich für die freigezeigten Spiele während der Pandemie haben sich die Premier League Clubs entschieden. 19:1 war das Stimmverhältnis. Die nicht live im Fernsehen gezeigten Spiele, Klammer auf, da seht ihr mal, wie gut es euch in Deutschland geht, Klammer zu, Spiele per Pay-Per-View den Zuschauern anzubieten. 14,95 Pfund ist der Preis und es gibt noch nicht mal einen Experten oder einen Presenter, sondern es ist einfach nur das Spiel. Verstehst du's oder sagst du, ihr seid ja alle wahnsinnig?
Es geht um Geld. Und auf der anderen Seite, klar, es ist wahnsinnig und brauchen wir nicht darüber diskutieren. Und wir kommen hier aus Deutschland, in dem der Markt einfach ganz anders ist, in diesem Land als in England. Wenn es in England jemand bereit ist, um sein Team zu sehen, man kann es auch aus der Warte sehen. Wenn ich dir sagen dürfte, du darfst ein Stadion für 14,95, würdest du wahrscheinlich sagen, boah, das mache ich auf der Stelle, um deine Mannschaft zu sehen. Und ich glaube, für diese Fangruppierung ist es ja. Gestern zum Beispiel war es, glaube ich, so bei Burnley gegen, was war es, Burnley gegen West Brom? Und das war das erste 0-0-Spiel. Da dann 15 Euro dafür bezahlt oder 15 Pfund dafür bezahlt zu haben, glaube ich, würde ich mich ärgern. Aber im Endeffekt, glaube ich, ich fände das, also ich denke jetzt einfach mal von mir. Ich bin Fan einer gewissen Mannschaft. Und wenn ich die sehen könnte, immer, jede Woche, bei einem gewissen Pay-Per-View-Sendern, wie auch immer. Und ich müsste dafür etwas mehr bezahlen, dann würde ich das wahrscheinlich sogar tun. Wenn ich sagen würde, ich liebe diese Mann. Zum Beispiel, als wir angefangen haben, ich weiß es noch, waren, glaube ich, 3 Spiele pro Wochenende, glaube ich, im Fernsehen. Und damals habe ich gesagt, boah, wieso zeigen die denn eigentlich Team A nicht oder Team B nicht? Ich glaube, wenn die gesagt hätten, zahl 5 € jeden Monat oder jede Woche und du darfst immer deine Mannschaft sehen, glaube ich, hätte ich das gemacht. Also insofern, ich glaube, es gibt einen Markt dafür und du musst es ja nicht annehmen. Es ist jetzt nicht so, dass du sagen musst, du musst es sehen und alles verschwindet hinter der Paywall. Über den Preis kann man diskutieren, aber auch da, was kostet ein Sky-Abo in England? Also da geht es ja in Deutschland ja eh noch den Leuten gut. Dementsprechend auch da ist es dasselbe. Und in Deutschland siehst du alles und hast nicht 5 verschiedene Anbieter. Also da sind wir in Deutschland sehr verwöhnt. Aber ich glaube, rechnen wir mal so auf die Bundesliga. Du bist Fan von Borussia Mönchengladbach, willst das Team jede Woche sehen. Geht aber nicht, weil parallel ein anderes Spiel steht und sich der Rechteinhaber für ein Spiel entscheiden muss, dann siehst du dein Team vielleicht nur jeden zweiten Samstag, jeden dritten Samstag, jeden vierten und dann denkst du dir, ach komm, die 15 € habe ich jetzt auch noch, dann sehe ich Gladbach wenigstens immer, weil ein Stadion darf ich momentan nicht. Und ich glaube, daher kommt das ja.
Ja, ich überlege mir nur, wenn man das in Deutschland implementieren würde.
Da würden alle aufschreien,
das wäre Wahnsinn. Also, aber da der Hintergrund, und das hast du ja schon völlig richtig angefangen, ich bring's zu Ende, ist, die haben sich einverstanden erklärt, dass sie während der Pandemie, um auch Leute aus den Pubs fernzuhalten und dergleichen, dass die Spiele wirklich herschenken, sozusagen kein Geld mehr dafür bekommen. Jetzt hat die Premier League 19-1 entschieden, Leicester war das einzige Team, das öffentlichkeitswirksam Nein zu den Pay-Per-Views gesagt hat. Okay, jetzt ist aus. Jetzt müssen wir wenigstens die Fans abzapfen, die bereit sind, diese Spiele zu gucken. Und das sind sie wohl gewesen. Die Zahlen sind ganz okay. Das zieht jetzt irgendwie raffgierig aus. Und viele sagen, ja, das ist jetzt schon Testlauf für den möglichen Premier League Pass zum Beispiel. Oder es gibt nur noch eine Möglichkeit, den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Nein, ich glaube, das wäre zu einfach, sondern es ist jetzt eine Möglichkeit für die Premier League Teams, nachdem sie einiges wirklich hergeschenkt haben, was einfach niemand erzählt und insbesondere im deutschsprachigen Medienraum wird sie natürlich wieder nur als raffgierig abgetan, aber das ist ja nicht wahr, sondern die suchen jetzt einfach gerade einen Weg, wenn sie schon nichts verdienen per Zuschauer, trotzdem ein wenig Geld einzunehmen, weil, und das ist ja dann schon fast die Überleitung zu einem weiteren Thema, das ich aber noch hinten anschieben will aus chronologischen Gründen, haben ja trotzdem ausgegeben wie die Verrückten. Also sie versuchen die Normalität zu behalten und brauchen deshalb jetzt unnormale Dinge, die sie einfach irgendwie
finden. Ja, was wäre denn sonst der Fall? Du hättest dieses Feed, wie es heißt, also quasi dieses Spiel, das Material hättest du, aber es würdest du einfach nicht zeigen, weil du hast halt nur einen Sender, wo du es zeigen kannst, wahrscheinlich. Und dann, anstatt dass du sagst, dann lassen wir das andere Spiel einfach unten runterfallen, als Premier League-Rechteinhaber, sagst du einfach, warum stecken wir das nicht auch durch? Und derjenige, der sich's ansehen will, der soll es bezahlen.
Aufgenommen wird es ja sowieso zwangsweise und dann kann man es auch durchstecken und wer es nicht will, der soll es halt lassen.
Der soll es lassen, genau.
Ich finde deswegen, das. Okay, das ist wenig. Also dann sollte man wenigstens irgendwie ein bisschen was drumherum machen.
Das ist genau, wie gesagt, ich habe auch zum Beispiel bei der NBA war es immer so, wenn ich schaue auch immer mal wieder rein und da ist es zum Beispiel so, wenn mein Team in Anführungszeichen nicht spielt, dann denke ich mir auch, Mann, wann zeigen die denn mal? Und wenn die sagen würden, es gibt einen personalisierten Pass zum Beispiel für dich, zahl bitte 5 € mehr oder zahl so und so viel, zahl statt so und so viel 3 € mehr, dafür siehst du immer dein Team, das wird durchgesteckt, weil wir kriegen es ja sowieso, das Feed, dann würde ich das wahrscheinlich sogar machen, weil ich sage, okay, cool, dann sehe ich jede Woche mein Team. Gibt ja auch welche, die kaufen sich den League Pass nur, um ihr Team zu sehen, also quasi den Team Pass. Gibt's ja auch. Also ich finde die Idee jetzt gar nicht so schlimm, das anzubieten. Wie gesagt, du wirst ja nicht gezwungen. Wenn die jetzt sagen würden, ab jetzt, weil wir mehr Spiele zeigen, kostet das Abo nicht mehr 30 €, sondern 75 plötzlich, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, sag mal, hä, das habe ich nicht unterschrieben. Aber du musst es ja erstmal unterschreiben und dann erst wird abgebucht. Also insofern, das ist einfach nur ein Angebot mehr, das Angebot und Nachfrage, ganz einfach.
Ja, es ist in Deutschland, glaube ich, zu exotisch. Das begreift gar keiner, der halt ist. Wir haben ja mehrheitlich Leute, die noch nicht mal bereit sind, 25 € für ein Vollpaket zu bezahlen.
Das ist vollkommen Wahnsinn. Daher, aber dann sich hinstellen und sagen, ich bin großer Fußballfan. Ja, genau.
Ja, Fußball muss für alle öffentlich sein. Also aber gut, das haben wir schon. Will ich jetzt gar nicht aufmachen. Haben wir nicht Zeit heute dafür. Da glaube ich, das führt auch zu weit. Und ich habe schon ein paar Mal abgerantet in letzter Zeit im Podcast. Das lasse ich jetzt mal sein. Wobei, wenn ich mir recht überlege, wir müssen ja über die englische Nationalmannschaft ganz kurz sprechen. Haben 3 Heimspiele innerhalb von einer Woche absolviert im Wembley, ein Sieg in einem Testspiel, warum es Testspiele geben muss, erschließt sich mir zwar noch nicht, aber in dem Testspiel gegen Wales, dann ein Sieg in der Nations League gegen Belgien, der aber nicht allzu viel wert war, weil es eine Niederlage gab gegen Dänemark, dann wiederum 0-1. Die scheinen irgendwie dem Team von Southgate nicht zu liegen. Eine Menge Punkte, die da diskutiert worden sind. Zum einen Systemänderung Southgates von Viererkette auf Dreierkette ist jetzt wieder abgeschlossen. In England hat man zwischenzeitlich in den Gazetten geschrieben von Turniermodus. Das ist ein softeres Risiko, aber es ist dafür nach vorne halt wahnsinnig wenig unterwegs los. Und dann hast du noch das Problem, dass einzelne Spieler halt völlig daneben sind, müde sind, waren, was ja völlig logisch ist. Und zum Beispiel Leute wie Harry Maguire, und das ist ein zentrales Thema, im letzten Spiel gegen Dänemark eine halbe Stunde aus der Hölle erlebt hat. Dann am Ende einen saublöden Platzverweis. Und die Frage, die man sich schon stellen muss, was ist los mit dem?
Ja, gut, also ich meine, das haben wir auch schon besprochen. Also ich habe es jetzt mal auch gesagt, dass ich das Spiel kommentiert habe von Manchester United. Ich glaube, dass es für den einfach sehr, sehr schwierig ist in der momentanen Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wahrscheinlich ja. Die Geschichte, was da in Griechenland passiert ist, da gibt es ja mehrere Mythen, ranken sich darum, was passiert ist. Irgendwie angeblich soll seine Schwester irgendwie mit einem Messer bedroht worden sein. Und so weiter. Fakt ist, was alle Beteiligten gesagt haben, ist, wenn euch das passiert wäre, wärt ihr wahrscheinlich auch ausgeflippt. So, jetzt ist der natürlich da dann auch festgenommen worden. Ihr habt die ganze Geschichte ja mitbekommen. Dann kommt er zurück und alle Augen sind auf ihm. Die ganze Yellow Press ist auf ihm, sondern er war der letzte Saison ja schon sehr wackelig. Jetzt ist natürlich der Druck enorm, weil jeder natürlich wartet, was passiert mit diesem Mann, und trotzdem lässt man ihn immer wieder auf dem Eis, was ich nicht verstehe. Also es wird immer rutschiger und trotzdem lässt man ihn auf dem Eis, und das ist das, was ich irgendwo nicht verstehe, ihn mit diesem Druck auszusetzen. Ich glaube, unter momentanigen Bedingungen kann er fast nur ausrutschen. Es geht fast nicht anders, ehrlich gesagt. Also ich finde es krass. Ich glaube, dass der Druck für ihn so enorm hoch ist. Dazu natürlich ist er auch noch in Mannschaften, die sich noch nicht gefunden haben, defensiv, das muss man ja auch sagen. Das heißt, er hat Probleme, wenn du vielleicht irgendwie in ein Konstrukt reinkommen würdest, wo du weißt, das funktioniert auf jeden Fall, könnte er sich vielleicht an irgendwas festhalten. Das kannst du momentan nicht, weil Southgate alles durcheinander wirft, weil bei Manchester United, ihr habt's gesehen, und wer nicht, der soll bitte einfach den letzten Podcast nochmal anhören und sich geben, wie Uli Spaß hat an Manchester United. Ist es einfach momentan für ihn schwierig. Ich glaube, dass in dieser Situation wahrscheinlich jeder rutschen würde. Dass dann natürlich dann die Yellow Press kommt, dass natürlich dann Social Media kommt, sich über ihn lustig macht, wenn er 100 Millionen gekostet hat. Das ist dann natürlich was in England sogar noch härter, das ist in Deutschland. Aber ja, das ist halt nun mal so. Da kann man dann auch wieder sagen, er verdient 10 Milliarden im Monat, das mag sein. Das ist einfach ein Mensch, und Druck wird irgendwann mal zu viel. Das ist einfach so. Ob er den aushalten muss, dann eine andere Diskussion, kann jeder dann seine eigene Meinung haben. Fakt ist, eine Maschine ist er nicht.
Nicht mehr, weil ich finde schon, dass er sie bei Leicester war. Da hat er natürlich auch ein Konstrukt gehabt, eine Partnerschaft, in der er gut ausgesehen hat. Er hatte die Energie, er hat auch schon viele Dinge, die ich sehr gerne mag an einem Abwehrspieler, aber er braucht halt auch jemanden neben sich, der den Ball rausführt und dergleichen. In der ersten United-Saison war es gut oder okay, irgendwie sowas dazwischen, glaube ich, so 2-3 würde man wahrscheinlich sagen. Und seit dem Sommer ist irgendwas passiert, also in Mykonos bei dieser Geschichte muss irgendwas passiert sein, der ist nicht da, und ich bin vollkommen bei dir, der muss raus. Also es gibt verschiedene England-Spiele, die aus verschiedenen Gründen raus müssen, bei ihm sind es, glaube ich, einfach nur persönliche Gründe, was auch immer da geschehen sein mag, aber der bräuchte eine Pause. Dazu hat es Länderspieldebüts gegeben für einige, zum Beispiel auch für Dominic Calvert-Lewin, dem geht's ganz gut, hat auch getroffen direkt für England. Vorlage kam von Jack Grealish damals gegen Wales, ich sag damals, erstens fühlt sich schon ewig her an und zweitens hat er zweimal in Folge nicht mehr gespielt. Ein großes Thema bei den Engländern: warum bringst du nicht, wenn du zu zehnt eine halbe Stunde lang spielst und den Ball nicht nach vorne getragen bekommst gegen Dänemark, weil dir überhaupt nichts offensiver einfällt, einen Ballträger, Dribbler wie Jack Grealish? Das Southgate ist nicht sein Freund, habe ich das Gefühl.
Nee, wirklich nicht. Es ist ja auch sehr witzig, weil die ganzen Pressekonferenzen, die man hört, wann immer er auf Jack Grealish angesprochen wird, verweist er auf Mason Mount, also den direkten Konkurrenten auf dieser Position, was man so hört. Und das ist halt schon sehr witzig, weil Mount jemand ist, der sicherlich jemand ist, der auch was bringt, ja, aber diese Kreativität und diese, also ich würde mich in 9 von 10 Fällen für Grealish entscheiden, weil er einfach dir etwas ganz Besonderes gibt. Ja, du musst um ihn herum mehr tun, weil ich glaube, Mount ist jemand, der auch nach hinten arbeitet, den kannst du einfach, ich glaube, in jedes System, auf jede Position unfallfrei stellen, weil er wird immer auch mit nach hinten arbeiten, das macht Grealish jetzt nicht unbedingt so in der Folge, aber ich glaube, dass der bessere Fußballer und der Kreative und vor allem auch in der aktuellen Form. Hey, der Typ ist Wahnsinn, was der momentan spielt. Das Spiel gegen Liverpool war eins der besten Spiele eines einzelnen Spielers, das ich jemals gesehen habe. Also der ist einfach momentan in einer unfassbaren Situation. Und deswegen, warum solltest du dafür dann Mason Mount nehmen, der eigentlich, ja, momentan eigentlich so okay in Form ist? Aber okay, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, jetzt in einem Interview, glaube ich, hat er sich verraten, indem er ein bisschen falsch betont hat und gesagt hat, ja, Jack Grealish ist sehr gut with the ball. Und ich glaube, daran liegt's. Southgate ist halt ein eigener Heinzi irgendwie. Und ich glaube, das bleibt da auch. Und der braucht auch noch eine Menge Zeit. Und das ist, glaube ich, auch nochmal für alle gut, das zu sehen. Die haben ja diesen Favoritenstatus. Ich bin immer noch nicht dabei, dass sie im Moment diesen Favoritenstatus haben sollten. Es gibt kaum ein Team, das mehr Erfahrung und auch so Entzerrung vertragen kann als das junge England, das immer noch mit wahnsinnig vielen Absichten vollgespickte England, weil er einfach jeden einlädt, der 2 Meter gerade gelaufen ist. Und
ja, gut, außer Louis Dunk.
Ja, das ist das Seltsame. Also hat auch biografische Gründe. Das hat auch immer so einen Hype-Train. Also ich hätte ehrlich gesagt, dass er Lamptey mitnimmt, gedacht. Aber er hat auch Reece James vorläufig mitgenommen. Wan-Bissaka ist ja stinksauer. Anyway, also ich meine, das wisst ihr ja inzwischen auch schon.
Uli ist Southgate-Fan.
Ja, Southgate ist ganz, ganz super. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass wir das alles...
England, dein Trainer ist echt voll super, ey.
Ja, jeder... Kann echt bleiben, ey. Nächstes Thema sollte sein, machen wir es wirklich halb chronologisch. Der Deadline Day 2 hat am 16. Oktober stattgefunden. Und das bedeutete, dass ja innerenglisch das Transferfenster noch offen war, sprich innerhalb der ersten 4 Ligen, Stichwort Fußballpyramide, hat noch gewechselt werden dürfen. Und es ist tatsächlich nochmal oft passiert, ordentlich passiert. Es sind echt wahnsinnig viele Transfers passiert, gar nicht so sehr jetzt in die Premier League, schon auch, aber gar nicht so sehr, vor allen Dingen drunter, Liga 2, 3 und vor allen Dingen 4. Das waren dann natürlich die logischen Laien, die noch haben passieren können. Ich habe das bei Twitter schon mal die User gefragt, jetzt frage ich dich, was war dein Lieblingsdeal jetzt an diesem Deadline Day 2?
Darf ich erstmal finden, dass es Quatsch ist? Also es gibt einen Deadline Day oder es gibt keinen. Also ich finde, dann kann man es ja gleich aufweichen. Vor allem, jetzt war es wieder einen Monat länger und im Endeffekt darfst du im Januar schon wieder. Also dann kannst du es dir ja gleich sparen. Du bist jetzt ja quasi dann noch 2,5 Monate in den Kadern unterwegs und dann darfst du sofort wieder. Also ich finde es erstmal Quatsch. Okay, aber
gut. Ja, Sinnhaftigkeit sollte man also des Öfteren dieser Tage nicht untersuchen.
Das ist halt wirklich, also für mich ist es Bullshit, ehrlich gesagt, weil du kannst ja nicht einfach sagen, wir machen einen Deadline Day und der ist dann da und da am 5. Oktober, was ja eh schon lang ist. Dann hast du noch ein paar 2 Monate oder was, Oktober, November, Dezember, ja, das ist 3 Monate. Und dann jetzt verzierst du es wieder um einen Monat mehr oder minder, dann bist du 2,5. Das ist einfach, dann können wir es gleich bleiben lassen. Dann können wir gleich sagen, wir sind durchgehend unterwegs. Aber okay. Weil die 2 Monate überlebst du vielleicht noch mit dem Kader und dann kannst du sofort wieder einkaufen. Aber okay, gut. Das ist mal Punkt 1. Ich sage es halt Benrahma. Er gefällt mir sehr gut, ich will ihn einfach in der Premier League sehen. Und was West Ham momentan gut macht, ist, dass sie wirklich die Spieler, die in der Championship nicht nur gut spielen oder überdurchschnittlich gut spielen, was ja so das Ziel vieler Mannschaften ist, wenn man sich Sheffield zum Beispiel ansieht, die machen es so, wenn man sich West Brom ansieht, wie die das machen, die versuchen alle die besten Spieler aus der Championship zu holen. Aber wenn man ehrlich ist, das ist in letzter Zeit eigentlich nur West Ham richtig gelungen. Sie haben mit Benrahma und mit Jarrod Bowen wahrscheinlich die beiden besten Außenspieler der Championship der letzten Saison geholt. Auch wenn Bowen nur eine halbe davon gespielt hat, aber er war überragend in dieser Phase. Benrahma war es in der zweiten Hälfte der Saison. Und das ist einfach etwas ganz Besonderes, dass du sagen kannst, du hast wirklich diese beiden Spieler, die eigentlich alle haben wollten. Selbst Arsenal war dran an beiden oder Leicester war dran an beiden. Und du bekommst die als West Ham, wo wir ja auch schon drüber geschimpft haben, nicht Fisch, nicht Fleisch. Muss ich sagen, finde ich super. Also das ist echt eine sehr, sehr interessante Konstellation, die da momentan vor sich haben.
Prinzipiell ja, du hast halt immer noch David Moyes und wenig taktischen Plan, wobei also die Ergebnisse stimmen ja im Moment, Spiel eigentlich nicht, es war ist ein Monsterdusel, dieses wunderbare Tor von Lanzini, das dann zum 3-3, glaube ich, geführt hat. Ne? Ja. Schönes Tor, schön und gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich zu David Moyes und dessen taktischen Dingen noch zu sagen habe, wenn ich schon gesagt hätte. Prinzipiell bin ich bei dir, jeden einzelnen Spieler bei West Ham verstehe ich. Ja. Aber wenn man das Gesamtgefüge sieht, ist es trotzdem immer noch nicht ausreichend.
Also stell einen anderen Trainer hin und ich glaube, du redest doch anders.
Ja, darüber. Klar. Also, oder generell, ich meine, auch Gold und Sullivan sind sind auf ihre Weise ja auch, warum so spät? Vielleicht, keine Ahnung, ist was passiert, dass West Ham überhaupt noch ins Rennen gekommen ist. Aber, und das, ich will jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, das hat was vom Panikknopf oder so, den ich ihnen zugetraut hätte in anderen Deals, aber insgesamt natürlich der Benrahma-Wechsel ist an sich gut. Das, wir haben auch schon mal bei Twitter, habe ich mit ein, zwei Usern diskutiert. Das kann auch funktionieren, weil in diesem System kann sich einer wie Benrahma einfach den Ball nehmen. Damit werden einige sagen, verlangsamt das Spiel. Auf der anderen Seite muss er sich halt seine 1-gegen-1-Situationen machen, um dann vom Flügel reinziehen zu können, abzuschließen, kreativ zu sein und dergleichen. So war es ja bei Brentford auch, dass er einfach wahnsinnig hohe Nutzungsraten hatte und die wird er jetzt auch wieder haben. Aber insgesamt noch dazu, unter der Prämisse jetzt erstmal Leihe mit Kaufoptionen in all der Kürze, ist okay, muss man schon sagen. Ich nenne einfach mal, weil ich irgendwie ein Fan geworden bin innerhalb der letzten 1,5 Jahre, Joe Roden zu Tottenham. Auch das hat zwei Gesichter, dieser Deal. Zum Ersten, es ist völlig verblödet von Swansea erstmal irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen zu fordern und dann zu sagen, ja gut, dann machen wir jetzt 11 plus Add-ons. Mit welcher Not? In 10 Wochen geht doch das Fenster wieder auf. Warum? Warum? Wenn Tottenham den Spieler will, dann sagst du doch, ja, dann behalten wir ihn jetzt noch 2 Wochen. Vielleicht stärkt oder ziemlich sicher wird er seinen Marktwert nochmal steigern. Und dann gibst du ihn für 15 Millionen ab. Weshalb? Aber das ist auch da, Swansea, das ist, ich fall fast vom Glauben ab, wie blöd inzwischen dieses Board manchmal ist. Aber okay, für Tottenham ist natürlich gut. Sie haben einen Spieler, der spielstark ist, der schnell ist, nicht mehr ganz so schnell, wie es mal zu Beginn war, weil viele Verletzungen, hat auch mal kaum eine ganze Saison zusammengespielt. Ich glaube aber, der Typ ist sehr intelligent, sehr selbstkritisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass der mit diesem Körper, mit diesen physischen und vor allen Dingen auch mentalen oder intelligent ist, glaube ich, gut zu Mourinho und Tottenham passen kann. Die Frage ist halt, wie sehr setzt Mourinho auf so einen jungen Mann, der aber, ich glaube, auf dem Papier jünger ist, als er in Wahrheit mir vorkommt als Spieler.
Ja, ich glaube, das einfach, also erstmal, ich glaube, dass er weiß ja nicht, wie viel Druck er gemacht hat und Swansea so dieses Pistole auf die Brust gesetzt hat, dass die einfach nicht mehr anders konnten. Wahrscheinlich tippe ich jetzt einfach mal, das ist sein Wunsch gewesen. Wahrscheinlich wird es in die Richtung gegangen sein. Aber ich komme das gut, finde es gut. Ich glaube, stellen wir uns mal vor, das Fenster wäre noch offen und er wäre noch bei Swansea. Ich glaube, da hätte Liverpool vielleicht auch mal angerufen jetzt mit dieser Geschichte mit Van Dijk.
Ja.
Also insofern ist gut, einen aus der Championship zu holen. Du kannst nur noch in England verpflichten. Warum schaust du dann nicht einfach mal runter und sagst, hey, wir holen da den Besten oder einen der besten Innenverteidiger und versuchen das mal, finde ich eine ganz gute Variante. Aber auch da wieder, es wird schon ein wenig physischer bei Tottenham. Also diese nur rein spielerischen Anführungszeichen, die Pochettino wollte, die gibt es jetzt nicht mehr, sondern es weht ein anderes Lüftchen dort in Nord-London. Aber das, glaube ich, ist halt Mourinho-Fußball. Er will jetzt gewinnen, das haben wir schon öfter mal angesprochen und nicht irgendwann mal. Es soll einfach zumindest dagegen gehalten werden, egal wie, wann, wo. Und das ist halt momentan dann die Richtung, die er vorgibt. Und ich kann damit, also ich finde es einen guten Transfer, absolut, also wirklich.
Ja, es rundet, glaube ich, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, die Transferperiode der Spurs einfach gut ab. Man kann für jeden Deal privates Empfinden haben, aber wenn man das zugrunde legt, was Mourinho da machen möchte, funktioniert es recht gut. Und ganz ehrlich, das hätte, also wenn es dieses Gegentor nicht hagelt, dann wäre das ein gemalter Saisonstart gewesen. Dann haben die vielleicht sogar die Möglichkeit, wirklich mal mitzuspielen. So sind sie halt wieder Spursy gewesen. Lass uns ganz kurz noch zu Liverpool auch gehen. Da gab es zwei Leihdeals, Abgänge. Harry Wilson zu Cardiff und Harvey Elliott zu Blackburn. Letzterer hat mich etwas mehr überrascht. Blackburn hat nochmal Tom Tribul auch was gemacht, also die haben sich generell nochmal versucht zu verstärken. Letzterer hat mich ein bisschen überrascht.
Tom Tribul?
Nee, Tom Tribul ist das ist selbstverständlich. Das muss man machen. Tom Turbo. Und Harvey Elliott, aber ich glaube, das ist logisch. Den will man jetzt mal längere Zeit auf Herrenniveau sehen. Der ist jetzt langsam in einem Alter, ist ja eh Wahnsinn, wie lange der schon dabei ist, aber er ist jetzt langsam in einem Alter, wo er wirklich mal regulär spielen muss. Sie trauen ihm zu, in der zweiten Liga regulär zu spielen. Das ist allein schon mal, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Und jetzt erfahren wir halt mehr über ihn. Also ich habe ja gesagt, immer wieder, der ist nicht schnell, das ist sein großes Problem, aber er ist wahnsinnig mutig, spielfreudig. Er ist, glaube ich, von Selbstvertrauen fast schon durchtränkt. Also insofern schauen wir halt mal.
Ja, ich finde es auch gut, dass Jürgen Klopp lobt ihn, wo es nur irgendwie geht. Er hat sich sehr weiterentwickelt und trotzdem muss man auch sagen, gibt es Leute, die Curtis Jones zum Beispiel, die in seiner, die in seinem auf seiner Liste weiter oben stehen, obwohl sie eigentlich ähnliches Alter haben. Das zeigt ja auch irgendwo, wie er von ihm denkt. Also ich glaube, es fehlt schon noch ein Stück und das soll er sich jetzt holen. Also finde ich gut und Tom Triebel war jetzt nicht irgendwie respektierlich gemeint, sondern nee, einfach halt nur, weil du halt einfach Tom Triebel gesagt hast und dann letzter, das fand ich einfach nur witzig, diesen Kniff zu machen.
Der Wilson Deal ist, glaube ich, anders zu sehen. Der musste jetzt einfach da weg. Der ist bei Liverpool, mit dem wird nicht geplant. Das ist der Versuch, irgendwie Ablösesumme zu generieren. Er passt nicht rein. Er hat auch nichts gezeigt in den letzten Leihstationen aus verschiedenen Gründen. Auch da waren es zum Teil Verletzungen. Aber der muss aufpassen, dass er, glaube ich, nicht zum vergessenen Spieler wird und zu einem Talent. Ich glaube auch,
Spezialist. Der hat gute Ecken, hat gute Freischüsse, guten Distanzschuss. Das weiß er und vom Rest weiß er nicht viel, glaube ich. Das ist das große Problem. Intelligent weiß ich jetzt nicht mal. Ich glaube, dass er einfach so in diese Sachen verliebt ist, dass er das einfach dass er davon einfach so überzeugt ist, dass er es immer wieder bringen muss. Ich habe jetzt mal gesagt, ich weiß nicht, wie die Statistik war. Ich glaube, er hat mehr Schüsse aufs Tor abgegeben als Flanken und Pässe in die Box zusammen. Das muss man sich mal überlegen. Also, wann immer es irgendwie geht, schießt er einfach, weil er einfach davon überzeugt ist. Und das ist halt dann einfach zu eindimensional, weil du als Gegenspieler ja auch weißt, was der vorhat. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie passt denn der in dieses System Liverpool rein? Salah, Mané, Leute, die einfach in Räume ziehen, ja, die schießen ja eigentlich selten aus der Distanz, nur wenn es wirklich mal geht, sondern die kommen ja eigentlich in guten Situationen zu Abschlüssen mitten vorm Tor und müssen eigentlich gar nicht mehr so viel machen, weil das System so gut funktioniert. Und da passt der halt überhaupt nicht rein, weil diese Laufwege hat er überhaupt nicht, diese Spielintelligenz hat er überhaupt nicht und diese Backdoor-Cuts, die ja eigentlich machen, hat er auch nicht. Das ist das große Problem bei ihm.
Viel zu viel über Harry Wilson gesprochen.
Das stimmt.
Viel Spaß bei Cardiff übrigens, sehe ich auch noch nicht ganz, aber okay. Ein weiterer Deal, Carlan Grant, das passt sehr gut, von Huddersfield der ist ja da zuletzt jetzt gar nicht mehr gespielt worden, zu West Brom, die haben einfach einen Stürmer gebraucht. Ich glaube, das ist der Typ, den Bilic ganz gerne mag. Das kann auch funktionieren. Super. Der hat in den letzten Jahren eigentlich überall gezeigt, dass er es kann, dass er sich anpassen kann, dass er das Tor trifft, dass er gefährlich sein kann. Das haben sie gebraucht. Ganz, ganz wichtig, diesen Stürmer haben sie gebraucht, da bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich drauf. Dann gab es noch etwas zum leichten Augenbrauen anheben. Jack Butland zu Crystal Palace. Die wollten vor einem Jahr 25 Millionen, jetzt haben sie ihn abgegeben für was, eine halbe Million oder so? Also das ist schon seltsam.
Ja, gut, ich meine, das macht für Crystal Palace voll Sinn, weil Wayne Hennessy sich verletzt hat, langfristig verletzt hat und dementsprechend sie einfach jemanden brauchten. Und was man bei Butland so hört, sie haben da den Fehler gemacht, dass sie ihm eigentlich gesagt haben, ja, er kann gehen, aber nur wenn sie, ich weiß gar nicht, wen wollten sie ausleihen? Sie wollten irgendeinen ausleihen von irgendeinem Premier League Team, was nicht sogar Gazzaniga oder irgendjemand wollten sie ausleihen und das hat aber nicht funktioniert. Jetzt stehen sie ja quasi ohne ihn da und müssen mit Adam Davis spielen, was ja der zuletzt sowieso schon getan hat. Ich glaube, für Stoke hat sich da einfach verrechnet. Also das ist einfach ein großer Fehler gewesen. Die dachten, sie würden dann jemand anderes kommen und würden dann einfach einen anderen Keeper nehmen. Ich glaube, für Crystal Palace alles richtig gemacht.
Ja, also Butland selbst, glaub, der wollte halt was anderes auch nochmal machen. Der hat ja auch nochmal gesagt, er geht davon aus, dass Roy Hodgson ihm dann nochmal helfen kann. Kennt ihn logischerweise ganz gut aus der Nationalmannschaft. Da war
er ein großer kommst Förderer. Du nicht vorbei, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte es an seiner Stelle eher lieber gemacht. Also stellen wir uns mal vor, du hättest ihn jetzt bei Liverpool in dieser Phase, in der sich Alisson verletzt hat. Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich besser, weil er die Stabilität hat auf jeden Fall um das 3-4-5 Spiele.
Mehr hat er nicht. Mehr hat er seit dem Abstieg.
Mehr als Adrian?
Naja, Adrian ist immer schwierig, weil er halt, der hat 3-4 wahnsinnige Aktionen, die super gut sind und dann gibt es halt totalen Käse, wo du denkst, ja, sag mal, was ist mit ihm los? Aber auch, die hatte Butland auch. Also die letzten beiden Jahre seit Abstieg, das war nix. Das tut mir auch leid, aber es war auch nix.
Ich glaube, in dem System kann es funktionieren. Also in dieser Situation bei Liverpool, glaube ich, kann das funktionieren. Da hat er kaum Druck.
Den Abschluss, also es gab noch mehrere Deals, bei Netze Swansea, bla bla. Das, glaube ich, würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber wir gehen noch einmal auf einen Torhüter über, weil der vergangene Premier League Spieltag, da kommt man gar nicht so in der Breite drauf zu sprechen, hat aber natürlich eine Schlagzeile überall hin zutage gefördert, und zwar die Verletzung von Virgil van Dijk, der ja gefoult wurde von Pickford. Ich habe heute gelesen, dass David Coote, der Video Assistant Referee, nicht wusste, dass er trotzdem eine rote Karte hätte zeigen dürfen. Also es ging ja ganz, ganz komisch in der Abfolge. Van Dijk stand im Abseits, wird dann gefoult. Und daraufhin hat das Schiedsrichterteam entschieden, dann kann man ja das nicht als faul und rot für Pickford werten. Es ist inzwischen auch schon bestätigt worden, dass Pickford im Nachhinein nicht gesperrt wird. Und das ist Wahnsinn ohnesgleichen. Also wenn du dir diese Attacke, das, glaube ich, kann man gar nicht anders bezeichnen, anschaust von Pickford, das ist nicht das erste Mal, dass er das macht, gegen Van Dijk, der zum Kreuzbandriss führt und einem mindestens halben Jahr Pause für Van Dijk, vielleicht sogar die Europameisterschaft in Gefahr, dann tut es mir echt leid. Also da habe ich 0,0 Verständnis mehr für irgendwas. Dann können wir den Käse mit dem VAR gleich lassen.
Ja, absolut. Absolut. Also ich habe in dem Moment, als ich das gesehen habe, war ich mir auch nicht ehrlich, das ist selbstkritisch, auch nicht sicher, darf der jetzt eine rote Karte geben oder nicht. Da war ich mir ehrlich auch nicht ganz sicher. Habe das dann auch erst im Nachhinein gelesen. Ich muss ehrlich sagen, das musst du halt aber als Schiedsrichter wissen. Also ich meine, wahrscheinlich muss ich das Kommentator auch wissen. So selbstkritisch bin ich. Aber ich glaube, als Schiedsrichter musst du es, also ist es dein Job, und das zu wissen. Und ich finde es einfach eine absolute, ich finde es skandalös, ehrlich gesagt, dass es dann nicht passiert ist. Das ist dann, wie gesagt, man so rauszugehen, ist einfach schon total wahnsinnig. Total irrwitzig eigentlich. Gut, er hat sich entschuldigt, immerhin, über, glaube ich, Jordan Henderson, der das bestätigt hat, dass er hingegangen ist. Das, ich glaube auch nicht, dass der das irgendwie, sagen wir so, ich glaube einfach, der Prozessor ist nicht mehr der schnellste oder war es noch nie, und daher kommt das. Ich glaube, dass es kein schlechter Kerl ist. Oder, und,
nee, aber er ist einfach, ja, er ist einfach ein bisschen zu, also ich meine, das war ja generell ein Thema dann. Richarlison,
ja, kommt dann nächste.
Das ist einfach übermotiviert Everton gewesen. Das kann man auch bis zu einem gewissen Grad verstehen. Das ist auch mal ein schmaler Grad, aber das ist mir, das passiert mir jetzt so oft bei Jordan Pickford und hat auch, also das hängt jetzt nicht zusammen, aber hat auch sicherlich nochmal ein Problem auch in Englands Nationalmannschaft verursacht, hat einen Fehler gemacht, wird da auch nochmal zur Disposition gestellt. Southgate hat sowieso ein paar Probleme inzwischen da, also völliger Wahnsinn. Weitere Punkt, den du schon angesprochen hast bei den Transfers, und das ist jetzt fast irgendwie Glück im Unglück, so ungern ich diese Phrase mag, aber in 10 Wochen macht das Transferfenster wieder auf. Andernfalls hätte Liverpool ein riesenfettes Problem. Soll nicht den persönlichen Schmerz Van Dijks lindern. In dieser Karrierephase, in der Form, in der er sich befand, total bitter. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Für ihn, natürlich auch für Liverpool, aber in allererster Linie für ihn. Nur das in Anführungszeichen Gute daran ist, dass wir halt im Januar schon wieder das Fenster öffnen und dann kann Liverpool da nachlegen. Ansonsten wäre das natürlich ein mega, mega Schlag.
Ja, ich muss bloß lachen, weil wir eben gerade das Thema hatten, ja, eben mit Transfer, dass es schon wieder losgeht. Ja, klar, Wahnsinn. Das ist einfach heftig. Vor allem, das ist das, was wir ja schon gesagt haben. Wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, auch wieder gesagt. Die haben nur 3 Innenverteidiger. Fabinho ist Notnagel, dass sie ihn da hinten reinstellen müssen. Jetzt musst du die Saison im Endeffekt mit Matip, mit Gomez da hinten spielen oder mit Fabinho. Und du hast gar keine andere Wahl mehr. Klar, du hast mit Sicherheit noch den einen oder anderen, der das auch kann, oder du kannst auf Dreierkette umstellen. Theoretisch würde es funktionieren irgendwie, aber im Grunde genommen
nicht den kriegst du nicht
ersetzt. Den kriegst du einfach nicht ersetzt. Und das ist natürlich schon sehr heftig. Klar, wie nochmal, ich glaube, es war jetzt nicht Absicht, aber trotzdem, ja, es ist schon heftig für Liverpool. Aber, und da muss man eben auch sagen, das hilft jetzt keinem und das ist auch sehr unpopulär, ich weiß es, aber wir haben eben schon, das hilft auch Van Dijk nicht, das hilft auch Jürgen Klopp jetzt nicht, aber wir haben es eben im Sommer schon gesagt, es täte ein Innenverteidiger noch gut, weil eben sowas passieren kann. Ich weiß, dass das, momentan will es keiner hören, da sagt jeder, das sagen auch ich, gute Besserung Virgil van Dijk, auf jeden Fall, und es ist wirklich schade, so etwas zu sehen, und es hat mir geschmerzt, das so zu sehen, aber ja, das ist eben, deswegen braucht man ja einen breiten Kader, und man macht das ja nicht, weil man sagt, ich habe so gerne so viele Leute auf meiner Payroll, sondern weil halt was passieren kann. Das wünscht keiner einem und das tun wir mitnichten. Aber jetzt ist halt das große Problem, dass wir eigentlich mit Van Dijk schon gesehen haben, noch viel, viel heftiger geworden ohne ihn.
Ja. Abschließend vielleicht noch eine Sache, weil das auch durch die Gazetten wabert, diese Geschichte mit Aguero und Sean Messi Ellis, die er einfach mal so umarmt hat, und irgendwie hat es keiner verstanden, weder Aguero noch Guardiola, der auch gesagt hat, er ist gar nicht so ein Typ, er ist scheißegal, ob er so ein Typ ist, hat keinen offiziellen anzufassen und auch keine offizielle. Was mich an der ganzen Diskussion am meisten allerdings ärgert, ist, dass jetzt wieder Männer irgendwie darüber erzählen, was zu tun und zu lassen ist, aber Messi Ellis selbst wird nicht gefragt. Das würde mir einfach gefallen. Das wird jetzt auch dem Thema gar nicht gerecht. Ich will es auch nicht aufmachen. Da sind wir auch vollkommen die Falschen dafür. Das ist respektlos gegen einem jeden Offiziellen. Das darf er auch nicht, ob er es schon mal gemacht hat oder nicht, ist scheißegal. Hat da nichts verloren und sollte so auch nicht sein. Aber wie gesagt, fragen wir doch bitte mal Messi Ellis selbst, was sie davon hält, wie sie damit umgeht. Und dann kann man das im Einzelfall bestimmen, weil wir werden eh nicht das ganz große Bild aufmachen können. So, Markus Silber wird euch jetzt gleich verabschieden. Vorher aber nochmal mein Hinweis, patreon.com/clickandrush. Wir haben einen Dank gesendet. Im zweiten müssen wir es auch noch machen, weil auch der hat uns tatsächlich 50 Euro gespendet. Vielen Dank. Ich keine Ahnung, wie groß man das machen soll oder kann, darf, weil es ist, für uns ist es wirklich toll, so eine Wertschätzung zu erfahren. Thomas Pönisch, der durch musste durch den Podcast in den letzten Wochen, weil wir vor dem jetzt nicht immer 100% positiv gesprochen haben. Aber danke, Thomas, an dich. Natürlich auch an jeden anderen, das wollen wir gar nicht sagen. Wir haben einige dazu gewonnen an Patronen. Wir haben immer gesagt, jeder gibt, was er kann, und jeder Cent hilft tatsächlich für diverse Dinge, um zum Beispiel die Minuten zu bekommen. Das muss man natürlich bezahlen, dass ihr die Podcasts auf den jeweiligen Endgeräten dann auch streamen könnt und dergleichen mehr. Nichtsdestotrotz, das steht nochmal raus als Spende, und in diesem Sinne auch nochmal danke, Thomas.
Genau, und da jetzt auch nicht irgendwie so quasi, der ist was Besseres oder was Besonderes oder so. Vielen, vielen Dank an alle. Jeder Einzelne ist wichtig. Wir werden uns bei jedem Einzelnen erkenntlich zeigen. Wir werden auch jeden Einzelnen mal erwähnen, wenn er das möchte, wie auch immer. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach, der eine kann 50 Euro geben, weil er einfach mehr verdient, weil er schon älter ist, weil er wie auch immer. Der andere kann es vielleicht nicht, der andere will es vielleicht auch gar nicht und sagt, mir ist es einfach nur ein Euro wert. Das ist doch alles okay. Also deswegen machen wir es ja so offen. Keiner ist mehr wert als der andere. In dem Moment muss man einfach sagen, wir fanden 50 Euro sind einfach sehr, sehr viel Geld. Also ich muss echt sagen, wem überweist man schon einfach mal so 50 Euro? Das ist schon, finde ich, ich finde es einen Wert. Deswegen haben wir das einfach mal rausgehoben. Aber soll nicht heißen, dass wenn jemand 1 Euro, 5 Euro, wir hatten 9 Euro zum Beispiel, das sind dann auch Beträge, wo wir sagen, cool, wow, vielen Dank. Das ist genauso viel wert und hat nicht, aber der Wow-Moment war halt da. Aber ihr seid alle gleich viel wert, hört sich mal dumm an. Ihr seid alle genau in dieser exponierten Situation zu sein.
Wir lieben euch alle.
Ja, ihr seid Patreons, und das ist uns was wert. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen. Das meine ich wirklich ernst. Vielen, vielen Dank. Das ist einfach nur großartig, dass ihr das tut.
So, jetzt verabschiede ich mich, würde ich sagen, und du und Marco Silber, ihr übernehmt auch da nochmal. Das ist was ganz Besonderes. Kriegt man nicht so.
Ich hatte die Gelegenheit, mit Marco Silber zu sprechen. Die erste Frage war natürlich, wie ist es ihm im letzten Jahr ergangen? Was hat er seit seiner Entlassung beim FC Everton gemacht und wie hat er das Ganze aufgearbeitet? Das war natürlich die erste Frage.
Since I left the club? Yes. Okay, like a normal situation when coach left a club. First thing, must analyze what's happened there, the situation, do your homework and with your staff, and to start to prepare the next one. That is the thing, and is what we did as a manager and as a staff. Unfortunately for us, come this pandemic and stop a little bit the world, strange time that we were living. But now I'm already ready again to go and to start again. Two different seasons. We can't look just for the last month or 2 months. It's impossible when you analyze something, and for sure I didn't do that. It was 18 months, and the first season we changed almost everything in the club. We went for a club with the project. The owner asked us some important things, with the sports director as well. Refresh the team, try to sign new players and young players as well. We did a very good market in that moment, I believed. Really good market. When we signed with the club, that period the club had key players the last few seasons in the club that will come for an age that is important to start to replace step by step. Is what we did with Jagielka, Leighton Baines as well, and all these players. And that season we started well, and after we had not so good period in the middle, like normal, is a normal season, and we finished in a strong spot, playing well, developing players again, almost what we did every time in Premier League, in all the clubs we have worked with so far. And we are competitive, we fought until the end to play European competitions. We finished 8th, 3 points from the spot to play Europa League. And after, I can say the first season we were really competitive until the end, playing well, finishing a good spot. And second season didn't start the way we wanted, okay? We lost a key player and we didn't replace in the way we needed. And we had some problems in that middle zone and create some problems for us. We didn't start so well, and after we lost some confidence, and you know, in one club that we must play to win all the games with all the expectations we had because we did a good first season. I had expectations, all the fans as well, and we didn't start well, and you know, and after the results, and Forte didn't work out until that period, and after the results, and the owner, they decided to change the manager. Of course, looking for all the picture is what I have to tell you and should tell you. The first season we were really competitive, doing what we should do for the first season, improve the numbers, all the numbers from the season before, and we, when you must do that next step. Unfortunately, the things didn't work out. Of course, some of the reasons has to stay with me as a normal because it's already finished. And but it's important thing for us to work and to see and to do better in the next challenge.
Die nächste Frage ging schon ein wenig tiefer. Sowohl bei Hull, Watford als auch bei Everton sind seine Teams traditionell gut gestartet. Ich habe ihn gefragt, warum das so war oder ob diese Betrachtung von außen betrachtet vielleicht zu eindimensional ist.
This one, well, I can tell you that is one good analysis when you are outside, okay? Because you when you look for that situation, because for sure you can see that the big impact always we have in the clubs when you join the clubs. That's big impact. And you just can have this impact if you have quality, if you can straight give the right feedback and to build something really special and strong with your players or with your fans as well. And we did that. You know, was when how the club was in that period and what we did there, the impact to getting the results and not just to getting to develop players, because the how many players the club sold in that period was fantastic for the biggest clubs in Premier League as well. And after in Watford happened the same, and in Everton is a little bit different because I told you that we finished the first season in a very good spot. I think there are different situations to compare, because in Everton was the period where you have 18 months, you can talk about one complete season, and you have there to see the work, all these things. In Hull was different because we took a risk, because the club was not in his best in January when he joined. No one believed that club can be competitive at all. And we took that risk because we wanted to join Premier League. And in Watford was a little bit different. Like, you know, Watford is always a club not
very stable.
Not very stable at all. In 10 seasons with 10 managers. And we had that impact. I remember that first 10 games we were in 6 in the table. Good performance and very good, playing good football. Came one period with the injuries as well, that we had some problems to react, but we were in 10 in the position, 10 position in the table. When I left Watford, we never stayed under the 10 position in the table, never. And the club until now didn't finish one Premier League season above 10 position in the table. Because that in Watford, I can't say to you that was we started well and after we didn't finish well. Because, okay, in one club like Watford, if you play Premier League, if you have one man playing with against the top 6 clubs, maybe will come a tough man to you and you have to react. In general, in Watford, I think the position we were always in the table, we were really consistent. Between 8-10, 8-10, 6, 8-10, we never come back from the 10 position. And the club never finished above the 10 position. That is the truth. And after, Everton was different. Competitive first season with the good things. Second season didn't work out at all. Unfortunately for us, was just until December, because I believe that if you continue that project, we'll do a good job again and we'll finish like we finished the first season. But the second season to Everton was tough because a lot of injuries in that middle zone. And if you look, we had some problems during that period until December. And if you look after for the coach will come after us, during that season he had some problems because it was a tough season to Everton during that period. And now looks they replace the players and they add some players that will be a key to them, in my opinion.
Er hat es ja anklingen lassen. Er glaubt, es wäre bei Everton noch mehr gegangen, hätte er bleiben dürfen. Daher die Nachfrage, ob die Entlassung seiner Meinung nach zu früh kam.
I think it's not the moment to talk about the situation. I don't like
don't
to talk.
But
it's not important. But you know, in football, you never the time is something that is not easy to talk about. Okay, you have if you have the faith in your coach, in your manager, and the things that they are doing, you have to keep this confidence, because after the results will come again. I know that was a tough decision even for the owner and the football structure to take, because they knew what we were doing there. They more the football structure, because they were with us every single day, and they knew what we were doing, because that they didn't want in that period to take the decision. But after was a decision that they made, and you have to respect them. And of course, for a manager, when you are sacked, is always soon, and because you believe in your work, and in that period we believe that we can turn the things, because we were in a bad position in the table for sure, but the points between us and the sixth position that was our target in that moment was 5-6 points, and we were able to change the things.
Wenn man sich die aktuelle Mannschaft so ansieht, ja, sehr erfolgreich. Man erkennt dabei aber noch viel von Marco Silva, alleine schon die Organisation. Ich habe ihn gefragt, was er denn glaubt, was mit dieser Mannschaft noch zu erreichen sei.
It's too soon. It's too soon to talk about... of course, they started really well. And of course, I know very well that players, big part of that players, we took to the club. Some of the basics are still there as well. I believe that they did really well in the market. They changed a little bit the approach, because with our project in that moment, the project of the club, not my project or the sports director project, but we had a project that to buy young players, to develop players, to prepare for the next steps as well. And they changed in this market. They signed two players 29 years old, players that... They for them to play Champions League every season, that is normal situation. To play to be champions, that is a normal situation as well. And they signed Ducouré as well. Like, you know, he's a player that I tried to sign the last two seasons. It was my playing in Watford, and I tried to sign to Everton the last two seasons as well. I think in that zone, middle zone, that the club had big problems last season. They signed really well, and after they signed a class player like James that is making the difference and helping Richarlison and Dominic as well. Let's see. It's too soon to talk about the situation. They have a target for sure. It's to play in European competitions last season, and they should be competitive, because it's the target they decided, and it's always a target to Everton. One club like Everton has to play always to be there, close the top six, or to go in that fight.
Einer der Schlüsselspieler in der aktuellen Mannschaft ist sicherlich Abdoulaye Doucouré. Jetzt ist er da. Silva wollte ihn eigentlich im Sommer zuvor schon holen. Ich habe ihn gefragt, warum hat es damals nicht funktioniert und was bringt er aktuell dieser aktuellen Everton-Mannschaft?
Because we can't. In some moments was a key player for me, because we lost one of the key players we had, was Idrissa Gana to PSG. And when we lost one player like him, of course we have to replace with again. Energetic player, because we had some problems in that position. We signed GP Gbamin from Mainz. Unfortunately for us, he had that injured until now, almost didn't play. I think just played 2-3 games with me in that period, and it was tough for us because we lost the energy again. We went for a young player because we had the chance to go to Ducouré or this type of clubs. We have tried, but we can't reach that player. And after what was the decision to go for a young player, and of course it takes time, we need to take time. Now they did different, because it was so clear that that zone was one of the issues last season, after we lost Ghana, and the club signed Ducouré, that was one of my names there, and signed Alain as well, without no doubt that will be a key player to them as well. I think Alain with Ducouré and André Gomes, they will be a key in that middle zone.
Einer, der aktuell seinen Durchbruch schafft, ist Dominic Calvert-Lewin. Silva hat ihn seinerzeit noch kritisiert dafür, dass er zu oft außerhalb der Box rumlief und zu unsicher im Abschluss war. Ich habe ihn gefragt, was hat sich seither verändert?
Yeah. Okay, you know, it's, that period was young. The players, they develop, they win confidence as well. is important to him and for all the strikers in the world, I believe. When you start scoring after one, after the second, after the third, will come the easy goals. He's in a good, really good shape now. He's scoring goals, important to him, and reaching the good numbers as well. With a good player supporting him, I think James and Richardson supporting him is important. With the fullbacks, they can support as well. And he's doing really well. It's important. I think he's reaching a good level and scoring important goals. I think is a good situation for him and for the club.
Die nächste Frage, kurz und knapp. Ich wollte einfach wissen, ob der FC Everton in dieser Saison Meister werden kann.
It's too difficult to talk straight about the situation. I think even to the club now is not so good to start to talk about that situation. I believe really that when you start well, one competition will help you in the future. They are taking important points that if will come a not so good period, they are already with these points in their back, if I can say that. And for sure will be important in the future. But to talk about to be champion and all these situations, we have to wait more months. You know, we'll come now. Just they played four games. We have already two international breaks as well. It's a little bit, everything is a little bit different now. If you look for the top five competitions in Europe, Premier League, Bundesliga, La Liga, if you look just Real Madrid, like a favorite is on the first spot, is in the first position. If you look for Premier League, it will be Everton. If you look for France, it will be Lille. If you look for Bundesliga, is Leipzig as well. Okay, a little bit different now. The favorites are not there already. With this pandemic, all these things, losing some players because the virus as well. Everything is too soon to talk. Okay, but they started well with four games, four wins as well. For sure, they want to be competitive until the end, and after in the end, we'll see the position they will be. But I believe if I can tell you now, the favorites still Liverpool, City, and Chelsea must fight for something because the money they spent in the market, they should fight for something to win some trophies this season.
Und dann wurden wir in der Folge ein wenig allgemeiner. Ich habe ihn auf die vielen verrückten Ergebnisse angesprochen, die vielen Tore und die vielen Überraschungen. Meine These war, es liegt am engen Spielplan. Mal sehen, was er geantwortet hat.
For sure the schedule, not. I think the tough and tight schedule in Premier League is the daily basic. Okay? This is not a problem never in Premier League. And even if I have to tell you, okay, you are already in the middle of October and just played four games. Okay, started later because the pandemic, because last season as well finished later as well, with two international breaks as well. I think first the teams, they didn't have a normal pre-season to prepare. It's easy to look when you look for City now, when you look for Liverpool now, even if Liverpool didn't normal and last few seasons they didn't change many things, is already everything looks settled. And even Liverpool now with one or two players out last game when they lost, it's not because Mane they lost for that numbers for sure, but when you lose one player like Mane because the COVID, it's not like you are not looking for the really football that you are normally you look for, but it's the reality now. I think with one more month everything will be, if the things become a little bit more normal, I can tell you, I think will be more easy to talk about why these things happen, because it's not normal for Liverpool conceded 7 goals in one game. If you look for the last season, maybe they didn't concede more than 20 or 20. Okay, and they conceded 7 in one game. City lost at home against Leicester. Even if Leicester had a fantastic performance, lost 6-2 at home. That is a normal thing. I think it's because the way the football is in this moment, without fans as well, everything is a little bit strange. But looks as well that Premier League is really competitive, not for that numbers. But I believe in one month, the biggest clubs, they will be more settled, everything will be more calm, quiet. Finish the market now, I think, is important as well. And with one month, the things will become a little bit more normal. I believe this type of results we will not see so many times in the future as well.
Und dann die letzte eigentliche Frage war natürlich persönlich. Er lernt derzeit Deutsch. Meine Frage war, ob er sich vorstellen kann, in die Bundesliga zu gehen oder ob die Premier League in der Zukunft trotzdem im Plan auf Rang 1 steht.
Yes, of course, Premier League is always a target for me. And I can put Bundesliga in the same level. For me, it's the two best competitions in the world. Of course, Serie A now is coming for the very good level as well. I think the last few seasons they are coming again, and of course we have La Liga as well and Ligue 1 in French. I think we are talking about the five top championships in Europe, and to still work in Europe is that championship, that countries they are I'm looking for, and of course is my target. And about learning German is because when you are, and that now I have more time because I'm keep studying football, I keep doing my work, I keep analyzing because football is always changing, seeing football every time to know the teams, to know the players, the new players are coming now. But in the meantime, if you have time, try to learn another language. And if for me is a target to work in Bundesliga, and I know analyzing Bundesliga, you just be able to work here if you are with your language, with the German Dutch language in a good level, and because that I'm learning, because I have time, and it's a moment for me to be patient, but in the meantime I have to prepare myself for the next step.
Und kurz und knapp zum Abschluss, was war der erste Satz, den auf Deutsch gelernt hat?
Hallo, guten Morgen, guten Tag, many of them.
Perfect, I guess that's it. Thank you very much.
Thank you.
So, und das war das Interview mit Marco Silber. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Ganz kurz zur Einschätzung, wir haben das so gemacht, weil bei mir die Datei abgeraucht ist, die quasi mich aufgenommen hat. Deswegen mussten wir so machen, dass ich die Fragen nochmal eingesprochen habe im Nachhinein. Das wäre einfach kein, in Anführungszeichen, Hörgenuss gewesen. Deswegen haben wir es einfach gelassen. Und ja, dann hoffen wir, dass es euch Spaß gemacht hat und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Macht's gut und bis bald.